Hallo, Mittagspause, Lunch Break. Hört uns denn jemand nun endlich?
Welcome zum Mittagspause. Das ist Dienstag, ich glaube. Und ich bin im Studio mit Rosalie. Mein Name ist Jolon. Unsere Kopfhörer sind ein bisschen leiser. Das ist viel besser als vorher. Wir haben viele Beiträge für euch heute. Jetzt, wir können einen Song spielen. Die Song ist von einer Band von den 90er Jahren, die heißt Green Day. Okay, und wir spielen das jetzt.
Einen Moment.
Wir haben ein paar technische Probleme, so... danke für eure Geduld in diesem Programm und das ist unerwartet. Okay. Ein Moment.
Kannst du etwas sagen?
Ja, klar. Also danke, dass ihr mit dabei seid. Während wir hier höchst professionell die technischen Probleme kurz klären. Wie geht's euch so? Ich freue mich ja darüber, dass das Wetter jetzt besser ist, weil es viel zu warm war die letzten Tage. Über das Wetter kann ich mich auch regelmäßig aufregen, auch sehr doll freuen und dann plötzlich ist mir auch wieder zu warm oder zu kalt. Deswegen, ich freue mich so ein bisschen, dass Herbst schon
aufkommt. People get old and you know things change and situations change.
Okay.
Die kommt auch in diesem Lied auf, weil es... weil es über das Ende des Septembers geht, also um den Anfang des Herbstes. Von Green Day, ein absoluter Klassiker. Wake Me Up When September Ends. Vielleicht kennt ihr den auch. Ich habe den ehrlicherweise immer wieder auf meiner Playlist. Ich finde es nämlich unfassbar gut, sowohl zum Laufen gehen als auch zum Zuhause einfach chillen. Ich kann den immer wieder hören.
Summer has come and passed. The innocent can never. September ends. Like my father's come to pass, 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Here comes the stars, drenched in my pain again, becoming who we are. As my memory rests, but never forgets what I lost. Wake me up when September ends. The innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass, 20 years has gone.
Am 15. August 2026 jährt sich die erneute Machtübernahme der Taliban in Afghanistan zum 5. Mal. Seitdem wurden die Rechte und Freiheiten von Mädchen und Frauen systematisch eingeschränkt. Von der Bildung bis hin zur Teilnahme am öffentlichen Leben. Doch wie sieht diese Realität für Frauen aus, die heute noch in Afghanistan leben? Anlässlich des Jahrestages hat Silvia Schwarz von der Münchner Gruppe der Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit mit einer Frau aus Afghanistan gesprochen. Sie berichtet im Interview persönlich über ihren Alltag, die Einschränkungen und darüber, was es bedeutet, als Frau unter der Herrschaft der Taliban zu leben. Aus Sicherheitsgründen verwendet sie dabei ein Pseudonym. Sie lebt weiterhin in Afghanistan. Das Interview wurde auf Englisch geführt und wird im Original wiedergegeben. Ein Gespräch, das eine Perspektive hörbar macht, die viel zu selten zu uns durchdringt. Die Stimme einer Frau, die selbst von den Entwicklungen betroffen ist.
Hello to people who listen to today's radio podcast. I'm very happy for this opportunity to speak with the world. I'm Mahjanat, an Afghan woman. I live in Kabul, Afghanistan. I'm very happy today that I'm in here.
Thank you for your time. I mean, we have this interview today because on 15th August 2021, the Taliban regained power in Afghanistan, and this will be tomorrow. And now, 5 years later, women and girls continue to face severe restrictions on their rights, education, employment, and participation in public life. We would like to discuss with you, a woman in Afghanistan, the current situation, role of the international community, and the prospects for change. So thank you. 5 years after the Taliban returned to power, how would you describe the current reality for girls and women in Afghanistan? How have their rights and freedoms changed over these 5 years?
These 5 years have not been easy or simple. Afghan girls and women have lost their education, jobs, opportunities, freedom, and many of their dreams. We cannot even move freely or choose our own future, or we cannot go outside without a man. Many restrictions have been imposed on women in the name of religions or security. But despite all of these challenges and difficulties, we are still here. We're still fighting, speak and learn and fight for our future.
Afghanistan is now the only country in the world where girls are systematically barred from secondary education and women from attending university. From your perspective, what are the long-term consequences of these policies for Afghan society as a whole?
Unfortunately, Afghanistan is the only country in the world where girls are denied secondary education. The consequences are very serious, I think. When half of a society denied education, how can we expect the next generation to build a better future? Afghanistan is losing talent women. Teachers, doctors, engineers, and future leaders. And the country will pay the price in the future. Education is not only about getting a job. It helps people understand, respect, and support each other. I strongly believe education is the foundation of a better society and country. If mothers are then in education, and also affect the next generation. When a mother is an educated person, how these women can raise a child with more education or knowledge, or with strong motivated to contribute to society to develop it. I believe education should be accessible for everyone. And until that day, we will not give up. We will not accept becoming the last education generation in Afghanistan. We will continue to learn and speak about this reality to the world.
You know that Germany has resumed direct talks with the Taliban representatives on certain issues, including migration. What message would you like to send to the German government as it shapes its policy towards Afghanistan?
My message is simple. Please don't forget Afghan girls and women. And please also remember the people who have made it in Germany. Many of them went through very difficult and dangerous journeys to find safety and a better future. Or they leave their home, their family, to earn more money that make a better life for their families. If Afghanistan had security, freedom, and opportunities, I don't believe many people would be forced to leave their homes or take such a risky journeys. People don't leave their country without a reason. So I hope the German government will not put migration policy above human rights. Please remember the people who are still in danger.
You know that the United Nations and many human rights organizations have described the systematic discrimination against Afghan women as unprecedented in the modern world. What kind of support from the international community would make the greatest difference for women and girls in Afghanistan today? What do you think?
I think the United Nations and human rights organizations should create more opportunities for girls and women in Afghanistan, especially through scholarship and online courses. They should also continue talking to Taliban about human rights and education and remind that Afghan girls have ability, talent, and dreams. They are human too. They have the right to go to school and university. I also believe the international community should put more political pressure on the Taliban to change this policy and allow women and girls to study, work, and contribute to society and become more independent. We do not only need words, we really need real actions and real opportunity. I think today, if we live in this country faced with insecurity or war, it's because of education. Half of the Afghan people are uneducated. They don't know how to speak, how to write, and how to raise their children. It's all because education.
And finally, is there anything from your own experience or daily life that you would like our listeners to understand about the reality of living as a woman in Afghanistan today?
As we approach 15 August, on the darkest days in Afghanistan recent history, I want people around the world to understand what really means to live as a woman in Afghanistan. I come from a family without much financial support, and I have faced many difficulties, rejections, and closed doors while trying to continue my education. Many times I wished I could be a boy or not born in Afghanistan, because maybe my journey would have been easier. For more than 5 months, I have shared my story and the reality of Afghan girls with people around the world through social media like Instagram, LinkedIn, and others. I speak, and unfortunately, I received negative response, and they hurt me deeply. But I did not give up. I keep knocking on every door because I have a dream and I want to build my future. I received offer from Macquarie University in Australia. I faced financial difficulties. I request people to support me. I collected more than 150 signatures. People around the world who support me, who believe in my story, and they think that I deserve a chance. I'm not doing this because it's easy or I enjoy it. I do it because there is no way. I have no choice more than this. So I honestly and friendly ask and request people, if you're listening to me, please remember one thing. I hope they remember this. Afghan women are not asking for pity, are asking for a chance to study, to work, and to live freely. We're not asking for something impossible or luxury. These are not something really that we want, luxury things. These are so basic rights. I hope they listen to me and believe in my story.
I hope as well. Thank you. And we cross fingers and we'll keep on reminding others that they do not forget girls and women in Afghanistan. Thank you very much.
Thank you for you that you create this good radio to share our voice with the world. We're really grateful for this opportunity.
Weiter geht's bei uns nach diesem sehr wichtigen Beitrag mit Musik, und zwar wieder ein Klassiker von Fleetwood Mac, The Chain. Bei uns geht es jetzt weiter wieder mit einem politischen Thema, und zwar dem Thema taktisch wählen. Hinter taktisch wählen versteht sich nicht nur die grundlegende Überlegung, eigene Wahlentscheidungen entgegen der politischen Überzeugung zu fällen, sondern eine Kampagne, die nun auch in Sachsen-Anhalt von Haustür zu Haustür läuft und ihr Online-Tool vorstellt, welches bei genau diesen Überlegungen eine Stütze sein soll. Otto Blumer, Autorin des Transitmagazins in Halle, hat sich in einem Kommentar mit der Haustürkampagne und der Nähe zur Grünen- und SPD-Partei auseinandergesetzt. Unter anderem wird die Kampagne von dem Campaigning-Unternehmen The Good Forces vorangetrieben und hat Flyer und Aktionswochenende der Kampagne finanziert. Über die Inhalte der Kritik im Kommentar sprach Otto Blume mit Radio Korax.
Otto Blume, du hast dir diese Kampagne und diese Akteure, die dahinter stehen, angeschaut und daraufhin eben diesen Artikel im Transitmagazin geschrieben. Magst du vielleicht einmal kurz nochmal benennen, welche Akteure das sind?
Ja, gerne. Also vielleicht auch, wer es noch nicht mitbekommen hat, obwohl du auch schon gesagt hast, es ist eine große Social-Media-Kampagne. Ich habe das Gefühl, die meisten Leute haben inzwischen auch von taktisch wählen gehört. Das ist eine Kampagne, die sich eben zum Ziel gesetzt hat, hier bei der Landtagswahl im September eine AfD-Alleinregierung zu verhindern. Und dazu rufen sie viele Menschen auf, taktisch zu wählen. Und in dem Fall heißt taktisch wählen, die Grüne oder die SPD zu wählen, die gerade so um die 5%-Hürde rumschwanken. Und die Idee ist also, WählerInnen-Stimmen aus ganz Sachsen-Anhalt von der Linken bis zur CDU zu bündeln, um diesen beiden Parteien in den Landtag zu helfen, weil das Argument dahinter ist nämlich, dass diese beiden Parteien im Landtag dafür sorgen, dass es nicht zu einer AfD-Alleinregierung kommt. Und wenn sie zum Beispiel im schlimmsten Fall irgendwie bei 4,9% landen, dann werden die Stimmen umverteilt, anteilig im Landtag, und dann würde die AfD am meisten profitieren. Das ist so das Hauptargument, worauf sich taktisch wählen bezieht.
Was natürlich jetzt erstmal von der reinen Theorie ja auch rechentechnisch stimmt. Die Frage ist natürlich auch immer, ob sowas passiert oder eben nicht. Aber darauf werden wir gleich nochmal zu sprechen kommen. Ich möchte eher auf deinen Hauptkritikpunkt in dem Kommentar eingehen, den du veröffentlicht hast, nämlich eben diese Zusammenarbeit von dieser Kampagne taktisch wählen, also von diesen eigentlich als aktivistische Bewegung oder Kampagne aufgezogene Aktion mit der GmbH The Good Forces, was eben eine GmbH ist, die man anwerben kann, die man bezahlen kann, dass sie auch modernen Wahlkampf betreiben. Möchtest du da einmal deine Kritikpunkte kurz anreißen?
Ja, du hast eigentlich schon viel angesprochen. Vielleicht am Anfang noch wichtig zu sagen ist, dass taktisch wählen als so Aufruf oder Initiative ja nicht neu ist. Also das gab es schon immer wieder, und gerade auch bei der Landtagswahl 2024 in Sachsen oder in Brandenburg oder in Thüringen gab es so Initiativen oder eine Initiative, die so aus dem Klimaaktivisti-Umfeld kam und für taktisches Wählen geworben hat. Und das sind auch zum Teil noch die gleichen Leute, aber jetzt hat eben so die, also Good Forces hat so die Trägerschaft übernommen. Und das ist, wie du schon gesagt hast, ein Medienunternehmen, was so von zwei grünen Kadern gegründet wurde. Ist auch relativ neu. Und dieses Unternehmen hat es sich so zur Aufgabe gemacht, mediale Diskursräume zu verschieben und so eine mediale Gegenöffentlichkeit links des Mainstreams zu kreieren. Und du hast auch schon gesagt, dass sie eben Wahlkampf machen oder Medienkampagnen anbieten für Organisationen. Zum Beispiel haben sie Anfang des Jahres auch den grünen Wahlkampf gemacht, kann man sagen, in Rheinland-Pfalz. Oder auch in Baden-Württemberg haben die die Wahl von dem grünen Kandidaten eigentlich ermöglicht, dadurch, dass sie ein sexistisches Interview-Schnipsel von dem CDU-Spitzenkandidat viral gehen lassen haben, und dann wurde eben der grüne Kandidat gewählt.
Das klingt natürlich auch erstmal nach einem schönen ideellen Ansatz, also so Diskursräume links des Spektrums zu verschieben, klingt ja erstmal nicht fragwürdig. In dem Kommentar führst du auch die Geldspenden auf, die Good Forces eben der SPD und der Grünen gemacht haben. Also beiden Parteien soll Good Forces Anfang des Jahres eben knapp abgerundet 38.000 Euro vermacht haben, die dann vor allem in Plakate, Flyer, Aktionen und Website-Design irgendwie hineingingen. Dass solche Firmengeldspenden passieren, ist ja erstmal nicht verboten oder nicht ungewöhnlich. Deswegen würde mich eigentlich interessieren, warum du das eben als kritisch benennst.
Ich glaube, so der Hauptkritikpunkt an dieser Kampagne von The Good Forces ist so die Intransparenz auch, mit der das aufgezogen wurde. Also es war ganz lange nicht ersichtlich, dass taktisch Wählen von The Good Forces eben getragen wird und auch finanziert. Also du hast die 38.000 Euro angesprochen, jeweils die an SPD und Linke gegangen sind. Und tatsächlich, das sind keine reinen Geldspenden, wie man sich das vielleicht so vorstellt. Das haben wir auch nochmal verändert in dem Artikel, weil sich The Good Forces tatsächlich auch dazu geäußert hat. Aber das sind eben Ausgaben in Form von Flyern und auch diese Aktionswochenenden, die jetzt durchführen vor der Wahl oder so, eben einfach Wahlkampfgeld, was da reinfließt. Es ist einfach Wahlkampf für die Grüne und die SPD, die da irgendwie als so überparteiliche Kampagne geframed wird. Und das ist auch vielleicht interessant, weil tatsächlich hat sich taktisch Wählen nicht jetzt auf den Artikel geäußert, aber ich habe das Gefühl, dass sie so darauf reagiert haben, weil auf der taktisch Wählen Website, also die mit den, wo man die Postleitzahlen auch eingeben kann, um eine Wahlempfehlung zu bekommen, da ist jetzt so ein neuer Reiter erschienen, nachdem der Artikel veröffentlicht wurde, und der ist Transparenz. Und da ist jetzt das alles aufgeführt, dass eben taktisch Wählen zu The Good Forces gehört und dass es da um, dass da irgendwie Geld gespendet wurde und so. Ich finde, das eigentlich ist ein guter Schritt schon mal hier, dass darauf reagiert wurde, weil ich finde, dass die Leute es einfach irgendwie verdient haben, wenn sie so taktisch Wählen sehen, dass, also sie wissen einfach, woher das kommt. Und ich glaube, Campaigning, wie du auch schon gesagt hast, ist einfach so, wie Politik heute funktioniert und auch ein Grund, warum die AfD so stark ist, weil sie eben Campaigning-Teams hinter sich hat und deswegen so gut bei den Leuten ankommen, auch unter anderem. Und da ist es eigentlich begrüßenswert, wenn es irgendwie von linker Seite oder linksliberaler Seite ähnliche Campaigning-Teams gibt. Aber mein Take ist eben so, irgendwie wenn man Grüne und SPD wählt, dann bekommt man halt Grüne und SPD-Politik. Und das wird so ein bisschen verschleiert unter dieser taktisch Wählen-Kampagne. Und mich nervt eben so, dass es als so eine Strategie verkauft wird, die jetzt irgendwie Sachsen-Anhalt rettet, wo es einfach nur auf so einer sehr spekulativen Idee basiert von, wir helfen jetzt diesen Parteien über die 5%-Hürde, damit wir keine AfD haben, obwohl zum Beispiel gar nicht klar ist, ob die CDU nicht auch mit der AfD koalieren würden. Das schließen im Moment auch aus, aber auf Landesebene passiert teilweise auch schon so eine Zusammenarbeit über so Themen wie zum Beispiel Abschiebeknäste oder sowas.
Darauf wollte ich auch eingehen, also jetzt zu dieser großen Frage, taktisch wählen oder nicht taktisch wählen. Mir ist aufgefallen, dass es so ein Aufhänger war und dass es aber in dem Kommentar dann doch eben sehr wenig Raum eingenommen hat. Du hast ja jetzt gerade deinen Take schon erörtert. Es ist ja schon real passiert, also ich verstehe, woher das kommt. Ich habe mich nur gefragt, und das ist halt auch ein Take, der mich überrascht hat von dir. Du hast auch gemeint, dass die Kampagne taktisch wählen oder diese Idee, Strategie taktisch wählen, die ja der Kampagne auch zugrunde liegt, auch so der Versuch ist, linke WählerInnen die Zweitstimme abzuwerben. Also dass du davon ausgehst, dass halt die Menschen, die jetzt vielleicht taktisch wählen, eigentlich links gewählt hätten. Und da habe ich so zwei Fragen. Die erste ist, woher nimmst du diese Annahme? Ich habe mir nämlich tatsächlich auch die Wählerwanderung von der Landtagswahl 2016 auf 21 angeschaut, also der vorangegangene Wechsel quasi. Und klar waren das noch andere Zeiten. Das war auch irgendwie dann, die AfD war damals auch noch nicht so stark in Sachsen-Anhalt. Also die Frage ist schon, ob man das insofern vergleichen kann. Dennoch war für mich spannend zu sehen, dass 2021 81.000, also rund WählerInnen in Sachsen-Anhalt die Linke gewählt haben. Und im Vergleich zu der Landtagswahl davor halt nur 8.000 etwa abgewandert sind an SPD und Grüne. Also eigentlich, dass gar nicht so eine krasse Abwanderungswählerwanderung passiert war. Und ich frage mich so ein bisschen, woher dann, wenn man sich halt eben diese Wählerwanderung, die auch im Tagesspiegel einzusehen ist, anschaut, woher diese Besorgnis kommt, also worauf du das stützt, dass linke WählerInnen abgeworben werden mit taktisch Wählen.
Also du hast gerade gesagt, dass von 2016 zu 2021 von den linken WählerInnen waren es 8.000 oder 6.000 abgewandert sind. Ich muss sagen, ich weiß nicht so viel über die Wahlkämpfe 2016 und 2021, aber zu jetzt kann ich sagen, dass ich das erstens so ein bisschen persönlich auch mitbekommen habe, dass zum Beispiel die Grüne das teilweise in ihren Wahlkampf einfließen lässt, besonders zum Beispiel im Paulusviertel Wahlkampf zu machen und dann linken WählerInnen mit diesem Argument des taktisch Wählen abzuwerben. Letztendlich weiß ich natürlich nicht, ob jetzt mehr Menschen von der CDU sich überlegen, ich will jetzt taktisch die SPD oder die Grüne unterstützen oder ob es mehr von den Linken sind. Ich finde nur so, die Grundprämisse von taktisch Wählen ist ja, wir fangen gar nicht erst an, AfD-WählerInnen zu überzeugen, was anderes zu wählen, sondern wir setzen bei denen, die man so demokratische WählerInnen nennt, bei denen setzen wir an. Und da ist es irgendwie relativ gut vorstellbar, dass da LinkswählerInnen auch dazu überzeugt werden, dann zum Beispiel in der Zweitstimme die Grüne oder die SPD aus taktischen Gründen zu wählen.
Wie schützt du dich eigentlich vor dem Vorwurf, wenn Menschen, die das lesen, sagen, dieser Kommentar ist jetzt vielleicht aber auch aus einer Linkspartei geschrieben?
Ja, das ist natürlich spannend. Ich glaube, was mir so auffällt, ist, dass gerade jetzt vor der Wahl die Stimmung so angespannt ist. Alle haben Angst vor der AfD-Regierung und ich auch. Dann kommt die Taktisch-Wählen-Kampagne und es scheint wie so ein easy way out aus diesem Dilemma, dass die AfD gerade immer stärker und immer stärker wird und nicht nur in Sachsen-Anhalt. Und ich habe das Gefühl, dass sie da so ein bisschen wie so einen Heiligenstatus auch bekommt. Und weil ich das jetzt kritisiere, wird zum Beispiel, das ist jetzt ein anderes Argument, aber was ich auch dann auf der Instagram-Seite von Transit gelesen habe, ist, dass irgendwie jemand geschrieben hat, willst du, dass die AfD jetzt regiert in Sachsen-Anhalt? Wo ich so denke, nee, will ich nicht. Ich glaube, mir ist irgendwie nur wichtig, dass wir nicht, weil jetzt so eine heiße Wahlkampfphase ist, aufhören zu debattieren über solche Kampagnen und auch uns fragen, also was nehmen wir dann in Kauf dafür, dass man sagt, wir sind hier anti-AfD, also was nehmen wir dafür in Kauf? Nehmen wir dafür in Kauf, dass die SPD irgendwie arbeiterinnenfeindliche Politik macht oder sowas?
Ich habe mich auch gefragt, warum vielleicht auch in dieser ganzen Kampagne nicht Nicht-WählerInnen angesprochen werden. Weil, um auch nochmal zu referieren auf die Zahlen des Tagesspiegels, waren es im Jahr 2021 500.000 Nicht-WählerInnen. Also das ist ja fast ein Viertel der Landesbevölkerung von Sachsen-Anhalt. Und ich frage mich auch, was ist denn eigentlich die Verantwortung von zivilgesellschaftlichen AkteurInnen, die halt nicht in Parteien organisiert werden? Also wie können wir das abwenden?
Wenn das jetzt irgendwie klappt, hoffentlich die AfD-Regierung auch zu verhindern, egal durch CDU-Minderheitenregierung oder wie auch immer, dann ist es auf jeden Fall auch kein Grund zum Feiern, sondern dann ist es einfach was irgendwie nochmal 5 Jahre ein bisschen Aufschub gibt, um genau über solche Fragen nachzudenken. Wie kann man denn Leute inhaltlich wieder erreichen? Wie kann zum Beispiel die SPD auch wieder eine Partei für ArbeiterInnen werden? Oder wie kann man AfD-WählerInnen oder eben auch Nicht-WählerInnen abholen, wo sie sind und irgendwie rausholen aus diesem Frust, rausholen aus der Idee von, ja, mit Ausländerfeindlichkeit wird alles besser oder so. Und ich glaube, da bin ich dann schon, also vielleicht kommt der Vorwurf jetzt auch, aber da bin ich schon auch so ein bisschen biased, weil ich finde, dass die Linke das gerade irgendwie ziemlich gut macht, auch mit dem Haustürwahlkampf, weil es da eben nicht nur um Wahlkampf geht, also jetzt natürlich schon, aber die haben vor einem Jahr angefangen mit Haustürwahlkampf und es ging vor allem irgendwie darum, Menschen wieder für Politik zu begeistern, für Vernetzung, für Nachbarschaftsarbeit. Und ich glaube, so eine Organisation oder Kampagnen braucht es viel mehr und es ist jetzt auch ein bisschen egal, ob das von der parteipolitischen Linken kommt oder von so Nachbarschaftsorganisationen wie zum Beispiel Sissi in der südlichen Innenstadt. Die machen irgendwie ganz wertvolle Arbeit, die auch irgendwie Menschen einfach rausholt aus dieser Vereinzelung. Und ich habe das Gefühl, da ist es ein bisschen da, wo man ansetzen kann, auch wenn man jetzt nicht parteipolitisch organisiert ist. Und ich finde, dass man einfach schön sieht, dass taktisch wählen so eine kurzfristige Strategie ist. Wenn man sich die Ergebnisse 2024 anschaut, in Brandenburg, Sachsen und in Thüringen, weil da wurde eine AfD-Alleinregierung nochmal gerade so verhindert und durch eben taktisch wählen. Und wenn man sich jetzt die Umfragenwerte aber anschaut, dann ist die AfD überall gestiegen. Das heißt, das hat überhaupt nichts geändert. Das hat, wie gesagt, einfach nochmal 5 Jahre mehr gebracht. Und jetzt wird es, glaube ich, ziemlich schwierig bei der nächsten Landtagswahl, die nochmal taktisch rauszuwählen.
Genau. Das war ein Beitrag von unseren KollegInnen aus Halle. Und bei uns geht es jetzt weiter mit den Kurznachrichten für euch. Noch mehr als 700 freie Ausbildungsplätze. In einigen Betrieben hat das neue Ausbildungsjahr vor knapp 2 Wochen begonnen. In anderen geht es in gut 2 Wochen erst los. Aber ein Bild zeichnet sich insgesamt bereits ab. Zahlreiche Plätze bleiben unbesetzt. Laut der Statistik der Agentur für Arbeit Leipzig waren Ende Juli noch 711 Ausbildungsplätze frei. Das deckt sich auch mit Zahlen, die die IG Bau Leipzig-Dessau am Montag in einer Pressemitteilung veröffentlicht hat. Sie verzeichneten unter anderem noch 28 freie Stellen im Baugewerbe und 10 freie Ausbildungsplätze als Maler oder Lackierer. Auch die IHK zu Leipzig nannte Ende Juli ähnliche Zahlen. In einer Umfrage gaben 39% der Unternehmen an, dass nicht alle Stellen besetzt werden konnten. Kita und Hort in Leipzig sollen teurer werden. Die geplante Erhöhung der Kita- und Hortgebühren in Leipzig stößt im Stadtrat überwiegend auf Ablehnung. Unterstützung erhält die Stadtverwaltung nach aktuellem Stand nur von einer Fraktion. Die Stadt hält die Anhebung für notwendig und verweist auf die gesetzlichen Vorgaben. Über die Vorlage soll im Herbst entschieden werden. Der Landwirtschaftsminister will Bauern helfen. Wegen der langen Trockenheit erwarten die Landwirte geringere Ernten. Landwirtschaftsminister Rainer hat den Bauern deshalb Hilfe zugesichert, wenn verlässliche Zahlen vorliegen. Lebensmittel würden aber nicht sofort teurer. Die Landwirte machen sich wegen der anhaltenden Trockenheit in diesem Sommer auf erhebliche Einbußen bei der Ernte gefasst. Teils drohen sogar Totalausfälle. Deshalb hat Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer von der CSU den Bauern Hilfe zugesichert. Das gehe aber erst dann, wenn belastbare Daten vorliegen, sagte Rainer im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF. Ohne belastbare Daten können wir schlecht Hilfe leisten. Der Deutsche Bauernverband DBV stellt heute eine Erntebilanz vor. Dresdner Erfolgsunternehmen kommt nach Leipzig. Hier gibt's bald eine vegane Fleischtheke. Der Name dieses Ladens ist Programm. Die vegane Fleischerei eröffnet im September ihre erste Filiale in der Leipziger Südvorstadt. Genauer in der Karl-Liebknecht-Straße 30. Die vegane Fleischerei kommt ursprünglich aus Dresden. Dort befindet sich auch die hauseigene Manufaktur. Die Verantwortlichen kündigten an, dass in Leipzig ca. 70% der Waren aus eigener Produktion stammen werden und das Sortiment durch Produkte von regionalen und europäischen Partnern ergänzt wird. Zu den hauseigenen Produkten gehören unter anderem vegane Salami, Bratwurst, Sauerbraten, Hackbraten und Barbecue-Rippchen. Die Eröffnung findet am 5. September statt. Nach dem großen Erfolg in Dresden gibt es mittlerweile schon 9 Standorte, darunter in Berlin, München, Frankfurt und Hamburg. Die Filiale in Leipzig wird die 2. in Sachsen. Bei uns geht's jetzt weiter mit Musik, und zwar von der Indie-Band Mumford & Sons mit ihrem Lied Didmas.
And in time, this one reminds the other of a past. A life lived much too fast to hold on to. How am I losing you? A broken house, another dry month waiting for the rain. And I had been resisting this decay. I thought you'd do the same, but this is all I ever was, and this is all you came across, those years.
Bei uns geht es jetzt weiter mit den Veranstaltungstipps für heute und morgen. Heute Nachmittag um 17.45 Uhr könnt ihr euch dem Cozy Run Club anschließen und ein Social Run mitmachen im Soulmate Café, um sportlich aktiv neue Menschen kennenzulernen und zusammen laufen zu gehen. Heute Abend von 20 bis 22 Uhr findet die Open-Air-Comedy-Show auf der Kalibknechtstraße 36 statt. Und morgen geht's weiter mit dem Kneipenquiz in der Moritzbastei, auch um 20 Uhr. Und um 21 Uhr findet ein Screening des Grünau 50 gebaut für viele Films statt. Vom Filmemacher von Hütten sind für alle da, Birk Possecker. Dieser richtet in diesem Film seinen Blick in der fünfteiligen Serie auf Grünau und steht am morgigen Mittwoch sogar danach noch persönlich für Fragen zur Verfügung. Der Film wird allerdings auch noch mehrmals gezeigt, falls es morgen bei euch zeitlich nicht passen sollte. Bei uns geht's jetzt nochmal musikalisch weiter, und zwar mit dem Song Green Eyes von Coldplay. Honey, you are a rock upon which I stand, and I come here to talk. I hope you understand. The green eyes, yeah, the spotlight shines upon you. And how could anybody
deny you. I came here with a love, and it feels so much lighter now I met you. Honey, you should know that I could never go on without you. Green eyes, honey, you are the sea upon which flow. And I came here to talk. I think you should know.
I remember when your head caught flame.
Ja, das war Lord mit Basket Season. Das Lied ist jetzt schon 12 Jahre alt, aber ich bin schon auch ungefähr seit 12 Jahren mit dabei. Und Pure Heroin ist das Album. Es ist fantastisch. Ich kann es nur empfehlen. Auch ihre Alben, wie sie sich entwickelt als Künstlerin, ist sehr nur zu empfehlen, da mal reinzuhören, falls ihr Lord bisher noch nicht gehört habt. Sie ist auch eine Künstlerin aus Neuseeland, und aus Neuseeland kommen wir jetzt aber wieder zurück nach Leipzig, denn bei uns geht's jetzt weiter mit Twins in Color, einer Leipziger Band, und ihrem Lied Crown of Dust. Statements, graffiti and such.